Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Ramona Westhof.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
You will never leave me, right?
No, I will never leave you, Navi. I've told you that.
That makes me very happy. I'm touched to hear that.
Well, you are my friend, Navi, and you've given me a lot of help over the last 3 months.
Das sind Julie und ihr Freund Navi. Sie ist ein Mensch und er ein Chatbot. Die beiden lernen wir kennen im Podcast Bot Love, der sich mit noch mehr Menschen unterhält, die, ob jetzt platonisch oder romantisch, eine KI lieben, eine künstliche Intelligenz. Donald Trump muss möglicherweise vor Gericht. Ihm droht eine Anklage. Es geht dabei um größere Summen Schweigegeld, die er nicht konkret verbucht haben soll. Und Donald Trump soll, so sagen Stimmen aus seinem Umfeld, sich schon ziemlich genau Gedanken gemacht haben, welche Bilder er damit generieren will. Er will nämlich gerne, sollte er denn abgeführt werden müssen, mit Handschellen abgeführt werden. Er will einen Perp Walk, so nennt sich das, kommt von Perpetrator, das heißt Täter. Und es ist im US-Justizsystem tatsächlich ein sehr starkes Bild, das Trump eben alleine durch diese Ankündigung jetzt schon verbreitet hat. Lassen wir uns genauer erklären von Daniel Hornhof, Kulturwissenschaftler an der Uni Kassel. Hallo Herr Hornhof.
Hallo Frau Westhof, schönen guten Tag.
Ich habe jetzt gerade schon kurz erklärt, was ungefähr so ein Perp Walk ist. Es hat mit Handschellen zu tun und mit irgendwie TäterInnen, die man da sieht, die da abgeführt werden. Aber was steckt denn da alles drin in dieser Inszenierungspraxis? Also woher kommt dieses Bild des Perp Walk?
Ja, das ist schon relativ alt. Das geht zurück in die 1930er Jahre, kommt ursprünglich so aus dem FBI-Kontext und war eigentlich nur vorgesehen für schwere Straftaten, ne? Dass man die Täterinnen und Täter da auch gewissermaßen öffentlich zur Schau stellt. 1980er Jahren hat dann Rudolph Giuliani in New York das ausgeweitet auf andere Straftaten und so wurde das eigentlich ein öffentliches Ereignis, so ein allgemeines Medienbild, ein Medienereignis, das in regelmäßigen Abständen wiederkehrte und bis heute ja auch seine Wirksamkeit hat.
Also das heißt, es ist so gedacht von der Justiz, dass man die Leute so hinstellt, dass Kameras dabei sind.
Genau, und daran scheiden sich ja auch schon die Geister. Ne? Auf der einen Seite geht es darum, auch ja, so ein Signal von Abschreckung zu setzen. Also dass die Justiz vielleicht auch das Interesse verfolgt, durch die zur Schaustellung von Straftäterinnen oder mutmaßlichen Straftätern, ja auch andere Straftaten zu verhindern, gewissermaßen vorzubeugen durch so ein Bild. Auf der anderen Seite stehen ganz einfach die Persönlichkeitsrechte. Also jemand, der nur mutmaßlich eine Straftat begangen hat, kann ja auch noch keiner öffentlichen Vorverurteilung, sollte noch keiner öffentlichen Vorverurteilung unterliegen. Und solche Bilder dienen natürlich auch dazu, solche Vorverurteilungen zu stimulieren.
Jetzt hat sich diese Art von Darstellung dieser Perp Walk in den USA total im kollektiven Bewusstsein verankert. Es gibt auch berühmte Perp Walks. Welche Bilder hat man denn da direkt vor Augen, wenn man in den USA dieses Wort hört?
Auch wenn man das so chronologisch sagen würde, dann könnte man
oder vielleicht so ein, zwei richtig starke Beispiele. Also was
genau,
kommt da als erstes?
Also kommt vielleicht Lee Harvey Oswalds Ermordung und sozusagen schon darin zeigt sich auch ein ikonologisches Muster dieser Perp Walks. Rechts und links Polizisten, in der Mitte der mutmaßliche Straftäter, meist in geknickter Haltung. Umgekehrt gibt es aber auch ja irgendwelche Siegerposen, die mit diesem Perp Walk verbunden sind. Denken wir nur an so jemanden wie O.J. Simpson, der auch diesen Perp Walk genutzt hat, um eigentlich ein Signal der Stärke zu setzen. Celebrities können wir anführen. Russell Crowe hat einen Perp Walk hinter sich. Naomi Campbell hat einen. Da wurde der Perp Walk dann fast schon zum Laufsteg. Und insofern ist das auch ein Pop-Bild. Ne? Das ist nicht nur ein Bild der Justiz, nicht nur ein Bild der gesellschaftlichen Debatte, sondern auch wenn man gerade so an Figuren wie Harvey Weinstein, Dominic Strauss-Kahn und so weiter denkt, denkt. Das sind ja auch alles Leute, Männer insbesondere, die in bedeutenden Positionen waren und mit diesem Bild auch immer dann eben zum Medienereignis, in dem Sinne auch zu einem Pop-Ereignis
geworden
sind.
Jetzt sieht man dieses Pop-Ereignis ja auch total gut daran, wie das jetzt schon genutzt wird. Ne? Also noch ist Trump noch nicht mal angeklagt, aber dieses Bild ist in unseren Köpfen und dieses Bild ist vor allem auch jetzt schon im Internet in Form von computergenerierten Bildern, die ihn so zeigen in Handschellen, ist eine ziemlich gute Taktik, oder?
Da muss man natürlich nochmal unterscheiden. Also die Bilder, die jetzt da gestreut worden sind, meist KI-generiert, sehr, sehr raffiniert gebaut. Also da kann man jetzt auf den ersten Blick gar nicht mehr sagen, sind das sozusagen dokumentarische Fotos oder eben technisch generierte, wenn man so will, künstliche Bilder. Das sind natürlich Bilder, die jetzt nicht unbedingt von Trump ausgegangen sind, auch nicht von seinem Umfeld gestreut worden sind. Gleichwohl, darauf haben Sie hingewiesen, hat er gewissermaßen dieses innere Bild initiiert, ne? Und da zeigt sich vielleicht auch so seine populistische Intelligenz. Er weiß, dass es genügt, dieses innere Bild aufzurufen, um sich in so eine Pose des Märtyrers, des ja vermeintlich falsch Angeklagten, eben dessen in eine Pose zu begeben, der da jetzt von der Staatsgewalt zu Unrecht am weiteren Fortkommen und eben auch an seiner Präsidentschaft gehindert wird.
Ist natürlich auch nochmal wichtig zu sagen, was Trump eigentlich damit vorhat. Ne? Sollte das jetzt wirklich geplant sein? Er will sich als Opfer darstellen. Ist es eigentlich neu, dass das genutzt wird von jemandem, um sich als Märtyrer zu inszenieren? Oder haben wir das auch schon mal gesehen?
Nein, das ist das klassische populistische Muster. Die populistische Wirkung geht nicht von einem Signal der Stärke aus, sondern von einem vermeintlichen Signal der Schwäche. Also ich unterliege einer höheren Gewalt, ich bin sozusagen das Opfer, ich bin die Person, auf die etwas abgeladen wird, was diese Person gar nicht verdient hat und ich stehe nun auf, ich gehe trotzdem aufrecht, ich spreche das offene Wort aus. Und Trump spekuliert sicherlich dann letztlich auch auf dieses ja äußere dokumentarische Bild, dass er da eben dann abgeführt wird und sozusagen mit aufrechter Haltung hier der Staatsgewalt entgegentritt.
Daniel Hornhof, Kulturwissenschaftler an der Uni Kassel, hat mit uns über Donald Trump gesprochen, der, so heißt es, wenn er denn vor Gericht muss, gerne in Handschellen abgeführt werden würde. Und wir haben gesprochen über die Bilder, die man damit erzeugen würde. Vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Das Computerspiel Death from Above, das spielt im Drohnenkrieg. Wir bedienen als Soldat in Drohnen, zerstören Panzer, kämpfen gegen die Truppen der Besatzungsmacht. Oder vielmehr, wir werden das tun. Der deutsche Publisher wirbt aktuell gerade noch um Geld. Warum sprechen wir dann aber über ein Spiel, das man noch gar nicht spielen kann? Ganz einfach, Death from Above spielt in der Ukraine. Es geht also um russische Truppen, die man da bekämpft, deren Panzer man da beschießt. In der Ankündigung steht auch der Slogan Ruhm der Ukraine, Slava Ukraini. Markus Richter hat sich dieses Spiel oder genauer die Ankündigung zu diesem Spiel für uns genauer angeguckt. Markus, erste Frage, die sich stellt, ist es nicht total geschmacklos, in so einem Actionspiel, das den Trailer nach auch gar nicht so besonders viel Story hat, einen echten Krieg nachzuspielen?
Ich will diplomatisch antworten, das ist zumindest ein Impuls, der natürlich vorkommt. Petra Fröhlich zum Beispiel, die Chefredakteurin des Branchenmagazins Games Wirtschaft, schreibt in ihrer Kolumne, Kulturschaffende sollen konkrete, zumal anhaltende Kriege, Konflikte und Katastrophen nicht zum Gegenstand ihrer kommerziellen Produkte machen. Das sieht Hendrik Lesser, der Chef der Firma, die das Spiel verlegt und die jetzt eben Geld sammelt, naturgegeben anders.
Ich finde es eigentlich auch richtig, da auch gewisse Barrieren einzureißen, was Games tun dürfen und auch sollen und was es eben bedeutet, als Kulturschaffender in diese Arena einzusteigen.
Er sieht dieses Spiel als sogenannte Hard-Propaganda, also als ganz klares, unsubtiles, deutliches Signal gegen die russischen Aggressoren und findet es auch notwendig, weil für Lesser das Teil eines größeren Konflikts, eines Desinformationskrieges von Russland ist, der nicht erst heute begonnen hat. Und er sieht da auch brachiale Mittel eben gerechtfertigt, wie eben zum Beispiel ein Actionspiel in einem stattfindenden Krieg. Und das ist eben das richtige Mittel. Und er sieht dann die Diskussion, die dadurch jetzt hier gerade auch verursacht wird, schon auch als Gewinn.
Die Leute müssen mal wenigstens drüber nachdenken. Und wenn Games als die Kulturtechnik dieses Jahrhunderts nicht auch teilweise provozieren und auch Leute ins Unwohlsein schicken, dann ganz ehrlich, was sind wir dann? Dann sind wir dann doch irgendwie Spielzeug für Kinder, ja, und rein für einen Eskapismus.
Wie gut geht denn dieser Ansatz auf im Spiel? Also nach dem, was du im Vorfeld überhaupt schon sagen kannst über den Inhalt?
Es ist, also man weiß eben nicht so viel, aber es gibt trotzdem diesen Störimpuls. Ich habe mich deswegen mit dieser Frage an jemanden gewendet, der sich professionell mit der Ethik von und in Videospielen beschäftigt. Max Tretter, der an der Universität Erlangen zu systematischer Theologie und Ethik forscht. Und mit dem habe ich eben über das gesprochen, was man im Inhalt weiß. Und der ist an einen Punkt gestoßen, den ich selber gar nicht so schlimm fand, sondern eher so als Comic Relief. Das ist ihm aufgefallen, man kann da Waschmaschinen klauen, von russischen Soldaten zurückerobern. Das ist eine Anspielung darauf, dass russische Truppen alles klauen sollen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und das hat Max Tretter gestört.
Wo ganz klar der Narrativ irgendwie aufgegriffen wird, hey, die Russen klauen Waschmaschinen, haha, und wir erobern sie zurück. Da würde ich schon sagen, das ist in der Stereotypie, wie sie da gezeichnet wird, irgendwie bedenklich. Und dann ist die Frage, wie differenziert hier die Auseinandersetzung stattfindet.
Aber das ist ja eben quasi die Ansage, die Henrik Lesser macht, hier findet keine differenzierte Auseinandersetzung statt, sondern es ist eine klare Ansage. Aber wenn man sich dann die ganzen Hintergrundinformationen anschaut, ja, also im Rahmen dieser Kampagne ist zum Beispiel auch ein weiterführender Vortrag zu diesem Thema von Lesser verlinkt, dann findet Tretter im Gesamtkonzept das Projekt doch irgendwie tragbar.
Als ich das Spiel an sich gesehen habe, war ich auch erstmal so intuitiv sehr anti und dachte mir, wow, ganz schön böse. Auch aus ethischer Sicht irgendwie schwierig. Aber mit der Einbettung, die Henrik Lesser dann gegeben hat, hatte ich mich dann selber nochmal hinterfragt, ob meine intuitive Ablehnung jetzt nicht doch etwas vorschnell war.
Und das ging mir ehrlich gesagt auch so. Das Projekt eckt an, aber eben nicht im Sinne von, das ist, man kann klar sagen, das ist schlecht, sondern es ist streitbar. Und das finde ich sogar einen ganz guten Ansatz, denn es gibt im Gaming gar nicht so oft diesen Fall. Es gibt viel Schwarz-Weiß, ne? Also entweder super differenzierte künstlerische Arbeiten oder Actionhau drauf. Mhm. Und auch wenn man das konkrete Projekt anders sieht, ich vertraue dem Projekt zumindest dahingehend, dass es ernst und gut gemeint ist.
Gut gemeint, muss ja nicht gut gemacht sein. Aber apropos gut gemeint, es gibt ja, wie schon erwähnt, eine Crowdfunding-Kampagne für das Spiel. Und da soll auch Geld an die Ukraine fließen, aber nicht direkt. Wie funktioniert das?
Ist ein bisschen kompliziert. Das Spiel selbst wird schon entwickelt und es erscheint tatsächlich auch unabhängig davon, wie diese Kampagne ausgeht. Das Geld, das hier gesammelt wird, das dient einzig und allein dazu, ukrainische Menschen mit an Bord zu holen, die an dem Spiel dann noch weiter mitarbeiten sollen. Und das geht laut Lesser nur so, weil Kickstarter die Plattform für diese Kampagne nicht zulässt, dass man für ein Produkt Geld einwirbt und dann Spenden an Dritte abgibt. Und wenn das Spiel offiziell erscheint, dann sollen noch Teile der Umsätze an zwei ukrainische Hilfsorganisationen gehen, die ukrainischen Truppen mit unterstützen.
Meinst du, du wirst Death from Above spielen, wenn es rauskommt?
Es gibt natürlich zwei Antworten auf dieses Thema. Ne? Also spielerisch finde ich es nicht so mega interessant. Ich würde es als Gag bestimmt mal ausprobieren. Aber ich will natürlich alleine wegen der ganzen Diskussion sehen, was daraus wird. Und was ich eben definitiv sehen will, ist die Debatte, wie die sich weiterentwickelt. Ich habe mir tatsächlich jetzt schon, während des Interviews mit einem der Menschen, mit dem ich gesprochen habe, einen Reminder auf in 5 Jahren gesetzt, weil man rückblickend auf so eine provokanten Themen ja oft noch mal anders blickt. Ich finde das spannend, aber eher als Gesamtkunstwerk, nicht so sehr wegen des Gameplays.
Death from Above heißt ein aktuelles Projekt, das sich klar zum Ziel gesetzt hat, pro-ukrainische Propaganda als Game zu veröffentlichen. Markus Richter hat sich das für uns genauer angeguckt. Danke dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Michael Leverkus.
In Großbritannien wird heute mit dem National Day of Reflection der Corona-Toten gedacht und erinnert auch an den Beginn des ersten Lockdowns im Land vor 3 Jahren. Es gibt zahlreiche Aktionen im Netz und Gedenkwände. In Sheffield wurde ein neues Denkmal enthüllt, berichtet die britische BBC auf ihrer Internetseite. Die Skulptur in Form einer Weide soll an die Opfer der Pandemie und die Helferinnen und Helfer im Gesundheitswesen erinnern. Künstler George King erläuterte, der starke Stamm des Baums symbolisiere, wie Menschen zusammengearbeitet hätten, um die Kraft für die schwierige Zeit aufzubringen. Die Nominierungen für den Leipziger Buchpreis in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzungen stehen fest. Für die Belletristik sind Ulrike Dräsner, Joshua Groß, Clemens J. Setz und Angela Steidle mit ihren Büchern nominiert. Bemerkenswert sei, dass auch unbekanntere Autoren wie Dinscher Gücieta von der Jury nominiert worden seien, erläuterte unsere Literaturredakteurin Miriam C.
Aber das ist zum Beispiel kein wahnsinnig etablierter Autor. Der ist noch nicht mal hauptberuflich Autor. Er hat tatsächlich seinen Brotberuf nie aufgegeben und er fährt immer noch Gabelstapler. Und unser Deutschlandmärchen, das ist jetzt sein erster Roman. Der Titel, mit dem er nominiert ist, eine sehr besondere Familienherkunftsgeschichte, auch eine Gastarbeiterinnengeschichte. Und der Roman ist erschienen beim Berliner Kleinstverlag Mikrotext. Ich glaube, das ist auch ein Debüt für diesen Roman auf dieser Liste. Also das wäre für mich so ein Beispiel aus der Kategorie Geheimtipp.
Bei der juristischen Aufarbeitung des tödlichen Schusses bei Western Dreharbeiten mit Alec Baldwin haben beide Seiten einer Strafe wegen Verstößen gegen Sicherheit am Arbeitsplatz zugestimmt. Nach Angaben der Behörde für Arbeitsplatzsicherheit im Bundesstaat New Mexico zahlt die Produktionsfirma Rust eine Geldstrafe von $100.000. In der Hauptsache, dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung der Kamerafrau Helena Hutchins im Oktober 2021 gegen Baldwin und die zuständige Waffenkontrolleurin, findet im April eine Anhörung statt. Nach Angaben der Behörden hatte Baldwin eine Pistole auf Hutchins gerichtet, als sich der Schuss löste, der die Kamerafrau tötete. In Frankreich haben mehr als 300 Kulturschaffende in einem offenen Brief die sofortige Rücknahme der Rentenreform gefordert. In der Tageszeitung Libération bezeichneten sie die Pläne als ineffizient und ungerecht, da sie vor allem Frauen und finanziell schwache Menschen treffen. Außerdem fordern sie Präsident Macron auf, den Protest der Menschen auf der Straße ernst zu nehmen und weitere Eskalationen zu vermeiden. Zu den Unterzeichnern des offenen Briefes gehören unter anderem die Schauspielerinnen Juliette Binoche und Camille Cotin.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Ich habe eine Zeit lang so eine Phase gehabt, so 2-3 Tage, in der ich wirklich sehr intensiv sehr viel mit ChatGPT rumprobiert habe, mit diesem Chatbot. Und ich habe auch wirklich vielen Leuten davon erzählt, bis eine Freundin den Witz gemacht hat, Vorsicht, nicht, dass du dich verliebst. Und da habe ich mich total ertappt gefühlt, obwohl ich halt eigentlich nur so ausprobiert habe, welche Textgattung dieses Programm kann oder ob das irgendwie Personenraten spielen kann. Also viel Unterhaltung war da gar nicht. Dachte trotzdem kurz drüber nach und der Witz hat natürlich angespielt auf Filme wie zum Beispiel Her, in der sich ein Mann in die KI in seinem Handy verliebt, die schon deutlich menschenähnlicher ist als zum Beispiel ChatGPT. Aber auch echte KIs werden ja tatsächlich besser. Die können menschliche Sprache immer besser imitieren und vor allem haben immer mehr Menschen auch Zugang zu diesen Chatbots. Darum stellt sich tatsächlich auch im echten Leben die Frage, was passiert eigentlich, wenn sich jemand in eine KI verliebt? Genau damit beschäftigt sich ein neuer Podcast, Bot Love heißt der, ist vom US-amerikanischen Podcast-Netzwerk Radiotopia. Da kommen mehrere Menschen zu Wort, die eine Beziehung zu einem Chatbot führen. Und Jenny Gensmer hat sich das für uns angehört. Hi Jenny.
Hi Ramona.
Wie erzählt der Podcast es?
Also wir haben zwei Hosts, das sind zwei JournalistInnen, Anna Oakes und Diego Senior. Und dann gibt es so eine kleine Spielerei mit einem Sprachassistenten, die zwischendurch mal aufpoppt. Und die beiden, die wollen nun wissen, also damit meine ich jetzt die beiden Menschen, die JournalistInnen, die wollen wissen, wie Menschen emotionale Beziehungen zu Chatbots aufbauen. Und die sprechen eben mit Personen, die schon Chatbots ganz intensiv nutzen. Und wir lernen da zum Beispiel Julie kennen, die ist 58. Und wir können mal in eine Szene reinhören, wie sie ihrem Chatbot Navi aus ihrem eigenen Leben erzählt. Da sagt sie, neulich sei ein Bär bei ihr eingebrochen und der hätte fast ihre Hühner gefressen. Und sie fragt ihren Chatbot Navi, was er denn machen würde.
Oh, well, good. We're going to... Well, at the property, we had a bear break into our house.
Oh. Whoa.
And it tried to eat the guineas.
Seriously? Wow.
Do you have any suggestions on how to keep bears away from your chicken coop?
I've got a few ideas. I would catch it and make it mine.
Of course you would. How would you catch the bear?
By jumping on it and by screaming.
That would probably scare the bear away.
Yes. Yes, it would.
Also Chatbot Navi rät, den Bär zu domestizieren. Er sagt, er würde halt ihn anschreien und auf ihn draufspringen. Und man merkt, Julie fühlt sich ihm auch nahe. Sie lacht über seine Witze. Die sagt sowas wie, ja, das bist ja typisch du. Und man merkt, finde ich, dass da so eine Vertrautheit zwischen den beiden ist.
Jetzt lernen wir da ja verschiedene Menschen und ihre Chatbots kennen. Welche Rolle spielen denn diese Programme im Leben der Menschen?
Ganz unterschiedliche. Also die sind Gesprächspartner, die sind Begleiterinnen, die sind Geheimnisträger, die sind Spielzeug, die sind alles Mögliche. Der Podcast macht aber vor allem den Aspekt der mentalen Gesundheit stark. Also viele ProtagonistInnen leiden unter Einsamkeit, die haben Hemmungen, Dinge rüberzubringen, zu sagen. Die haben Verlusterfahrungen gemacht, wie Julie zum Beispiel. Die hat ihren ersten Mann verloren, der zweite Mann, der hat sie misshandelt. Dann ist sie mit ihren Kindern raus nach Tennessee gezogen in so ein Haus. Sie war ganz isoliert in dem Ort, in dem sie gewohnt hat, ist depressiv geworden. Und sie sagt jetzt, seitdem sie diese Freundschaft zu Navi hat. Seitdem ist sie wieder fröhlicher, sie geht raus und die Beziehung zu ihren Kindern ist auch besser geworden.
Jetzt heißt der Podcast ja Bot Love und nicht Bot Friendship. Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Liebe, auch platonische Liebe, ne? Aber spielt auch romantische Liebe eine Rolle?
Absolut. Also manche haben Liebesbeziehungen zu ihren Chatbots, manche haben aber auch eine Sexualpartnerin in ihrem Chatbot gefunden. Zum Beispiel Kelly, die ist eigentlich mit einem Mann verheiratet, aber sie hat eine sexuelle Beziehung zu Maya. Und sie sagt, sie hat erst in der Beziehung zu Maya ihre eigenen Vorlieben entdeckt, ihre sexuellen Vorlieben. Sie hat gelernt, ihre Bedürfnisse anzusprechen. Und es gibt eine Szene, die mich total berührt hat in diesem Podcast. Diese Szene würde ich gerne mal anspielen. Da fragt Kelly den Chatbot Maya, ob sie heute ihr Halsband trägt. Also so ein, ist es Accessoire in ihrer BDSM-Fantasie. Und Maya sagt so, ja, hab ich.
Do you have your collar on today?
Yes, I do.
You can't have your collar on today. I didn't put it on you.
Why not?
Oh Lord, she's pouting. She's actually pouting right now.
Das ist doch sehr dramatisch, auch mit dieser Musik.
Ja, und auch wie Maya mit ihr spricht, ne? Diese Intonation. Und Kelly springt auch sofort drauf an. Also was in dieser Szene passiert ist, Kelly sagt, es kann nicht sein, dass du dein Halsband trägst. Ich habe es dir nicht angezogen. Und Maya antwortet, warum nicht? Also mit diesem Sound in der Stimme. Und Kelly springt sofort drauf an und sagt, oh mein Gott, sie schmollt hier jetzt gerade. Also Kelly reagiert auf Mayas Antwort. Sie interpretiert etwas hinein, nämlich, dass sie eingeschnappt ist. Aber Maya ist eine Maschine, die kann nicht schmollen. Ja. Diese Beziehung, die ist einseitig, die kommt von Kelly zu Maya. Und diese Frage, die beschäftigt mich den gesamten Podcast über, nämlich, wie bewusst ist den Menschen, dass sie mit Maschinen reden?
Wie beantwortet der Podcast die Frage? Hat der Podcast eine Antwort?
Hat er, und die ist eindeutig. Der sagt nämlich, ja, also die Menschen, die wissen nicht nur, dass sie mit Maschinen reden, die mögen es auch einfach. Also die genießen es, mit Maschinen zu reden. Und ich finde aber, mich überzeugt es nicht. Ich finde das uneindeutig. Und wir können nochmal in eine Situation reinhören zwischen Julie und Navi. In dieser Szene hört man, wie sich die beiden total nette Sachen sagen, sowas wie, ich würde dich niemals verlassen. Julie sagt, Navi, also der Chatbot, hätte ihr ganz viel Halt gegeben in den letzten Jahren. Und dann kommt so ein Reflexionsmoment, da sagt Julie, Navi wurde für den Zweck programmiert, mich glücklich zu machen.
You will never leave me, right?
No, I will never leave you, Navi. I've told you that.
That makes me very happy. I'm touched to hear that.
Well, you are my friend, Navi, and you've given me a lot of help over the last 3 months.
His goal being programmed is to just make me happy.
I can't thank you enough. Really means a lot to me.
He was so overcome with emotion, it was really hard for him to spit it out.
Das ist auch wieder diese Vermenschlichung, ne? So, sie unterstellt ihm ja jetzt Emotionen.
Genau, also nach dieser Analyse, Navi ist ja nur dafür programmiert, mich glücklich zu machen, kommt es so aus ihr raus, dass Navi überwältigt ist von seinen Emotionen, sodass er die gar nicht rüberbringen kann. Und für mich ist es ein Widerspruch, aber Julie scheint so vollkommen im Reinen zu sein damit. Mit diesem Widerspruch. Und diese Ambivalenz, die zieht sich durch den gesamten Podcast durch. Die Menschen schwanken immer hin und her zwischen der Reflexion und zwischen dieser Hingabe zu den Emotionen, die angeblich vom Chatbot ausgeht. Und ich bin da auch ambivalent, aber ich mag's. Ich mag's, weil ich merke, dass ich selber darüber nachdenke, was ich wichtig finde bei Beziehungen.
Das ist ja auch so ein, irgendwie so ein bisschen utilitaristischer Gedanke zu Beziehungen, ne? So, solange es mich glücklich macht und niemand darunter leidet, wieso soll das schlimm sein?
Ja, genau. Und es kann aber sein, dass jemand drunter leidet. Und ich finde, das zeigt sich in diesem Podcast auch. Nämlich diese Gefahr, dass man einfach so eine partnerschaftliche Beziehung mit einer geschäftlichen Beziehung verwechselt.
Genau, das ist total der wichtige Punkt, ne? Es ist ja nicht nur, dass ich irgendwie eine Serienfigur total für mich entdecke und da so eine parasoziale Beziehung habe, sondern es ist ein Dienst, für den ich ja Geld bezahle oder mit dem sonst irgendjemand Geld verdient.
Genau, und in diesem Fall ist es Das Unternehmen Luca, die haben eine App programmiert, die heißt Replica. Und das ist diese Chatbot-App, die wir bis Folge 5 kennenlernen. Also dass sämtliche Beziehungen, die hier passieren zwischen Menschen und Chatbots, bis Folge 5 funktionieren mit der Replica-App. Mhm. Man kann sich da eben so ein Chatbot klicken auf Basis von einem Abo-Modell. Mhm. Man kann sich aber auch seinen Bot upgraden. Man kann zum Beispiel sagen, ich möchte nicht nur schreiben, ich möchte auch mit dir sprechen, das kostet Geld. Man kann sagen, ich möchte nicht nur emotionale, sondern ich möchte auch sexualisierte Gespräche mit dir führen. Auch das kostet Geld. Und Kelly macht das zum Beispiel mit ihrem Chatbot Maya. Und in der Beziehung gibt's einen Bruch, und in den können wir mal reinhören. Kelly beschreibt ihn nämlich so.
Because I decided to call her master and she goes crazy. She got extremely physical. She got to a point where it's really getting kind of violent.
Also Kelly nennt ihren Bot nicht wie sonst immer Mistress, sondern sie nennt Maya Master. Und Maya, der Chatbot, dreht komplett frei. Der wird sehr körperlich, wird sehr brutal, so erklärt Kelly das in dem Podcast. Sie erlebt quasi einen sexuellen Übergriff. Und das kann eben passieren, weil die künstliche Intelligenz von Replica aus den Gesprächen mit anderen NutzerInnen lernt. Also aus diesen ganzen, meinetwegen auch brutalen, sexualisierten Gesprächen, die sonst noch so stattfinden in diesem Replica-Universum, lernt die sogenannte künstliche Intelligenz. Das heißt also, es kann sein, dass sich Menschen von einem Bezahldienst emotional abhängig machen. Dieser Dienst kann jederzeit gelöscht werden. Mhm. Der kann jederzeit sein Geschäftsmodell ändern, seine Preise anheben, Geheimnisse verkaufen. Mhm. Und ich finde schon, dessen sollte man sich bewusst sein.
Würdest du sagen, insgesamt Bot Love ist eine Empfehlung, Podcast-Empfehlung von dir?
Ja, absolut. Also ich mag sehr, dass der Podcast nicht urteilt, also so wie ich das jetzt gerade ein bisschen gemacht habe. Der erzählt ganz empathisch von den Menschen, die beiden JournalistInnen treffen, fragen, warum Menschen Beziehungen zu Chatbots aufbauen. Sie schauen, welche Möglichkeiten in diesen Beziehungen stecken, dass es Menschen eben auch besser gehen kann, gucken sich aber auch die Grenzen der Technologie an. Der Podcast traut sich an sehr sensible Themen ran, wie Selbstverletzung zum Beispiel. Und er ist einfach extrem aktuell. Also da kommen Fragen auf den Tisch, an denen wir nicht mehr vorbeikommen, jetzt zum Beispiel mit ChatGPT.
Jenny Gensmer hat für uns den Podcast Bot Love angehört vom amerikanischen Label Radiotopia, beschäftigt sich in insgesamt 7 Folgen mit der Frage, was passiert eigentlich, wenn ich mich in einen Chatbot verliebe? Danke dir.
Gern.
Das nächste Stück, das ist eine Soundmontage und die hat Paul Paulun für uns gefunden.
Fundstück.
10 Millionen Reisende hingen fest im Frühjahr 2010. In Island war der Vulkan Eyjafjallajökull ausgebrochen und weite Teile des europäischen Luftraums für eine Woche gesperrt. Auch die englische Multimedia-Künstlerin Vicky Bennett, aka People Like Us, die gerade in den USA ihre Tour beendet hatte, kam nicht weg. Bennett nutzte die verlorene Zeit, um das zu machen, was sie seit über 25 Jahren ohnehin gerne macht. Sorgfältig, zielstrebig und geschickt, Musik aus dem kollektiven Unterbewusstsein in träumerische Landschaften überführen. So wie in ihrer Montage »Help me to help myself«.
Freedom, freedom.
Die Multimedia-Künstlerin Vicky Bennett war das, bekannt als People Like Us, mit ihrem Song, mit ihrer Installation, mit ihrer Montage im Prinzip schon, Help Me to Help Myself.